Super gute Nachrichten gibt's von mir, bevor es gleich losgeht. Nämlich folgende. Bei Hello Agile gibt es gerade einiges zu sparen für unsere Aus- und Weiterbildung. Zum Beispiel gibt es 20% für alle gemeinwohlorientierten Organisationen und alle Angehörigen der Verwaltung. Schlauer werden ist immer eine gute Idee, also schaut euch das mal an unter helloagile.de/Rabatte. Da gibt es auch ganz viele andere Rabatte, nicht nur für Leute aus der Verwaltung oder von NGOs und gemeinwohlorientierten Organisationen. Alle Formate von Hello Agile, die von diesen Aktionen betroffen sind, findest du auf helloagile.de/trainings. Es gibt übrigens auch noch eine WhatsApp-Community extra für Angehörige von NGOs und Non-Profit-Organisationen, in die wir regelmäßig stark rabattierte Restplätze und besondere Angebote posten. Ein Link dazu und alle weiteren Infos findest du in den Shownotes. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Hallihallo und herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Ich bin David Hilmer und möchte herausfinden, wie modernes Arbeiten Menschen erfüllt und Organisationen erfolgreich macht. Ich bin Gründer von Hello Agile und wir begleiten Menschen und Organisationen auf ihrem Weg zu New Work und besserer Zusammenarbeit. Aber New Work ist viel mehr, als es auf den ersten Blick scheint. Und in diesem Podcast will ich das Thema hier mit meinen Gästen von allen Seiten durchleuchten. Heute zusammen mit Karin Lausch. Schon zum zweiten Mal ist sie dabei. Beim ersten Mal gab es einen Anlass, nämlich ihr Buch Trust Me. Heute gibt es wieder einen Anlass, nämlich ihr Buch, und zwar ihr neues Feel Safe, Be Brave. Das erscheint morgen, wenn ihr das am Erscheinungstag hört, am 3. Februar. Und es geht um psychologische Sicherheit und Mut zur Veränderung. Karin ist Expertin für Leadership und Vertrauen in der Arbeitswelt und steht regelmäßig als Keynote-Speakerin auf der Bühne. Heute sprechen wir natürlich über ihr neues Buch und warum es gerade jetzt so wichtig ist, über psychologische Sicherheit zu sprechen und das Thema in den Fokus zu rücken. Herzlich willkommen, liebe Karin.
Hallo, lieber David. Wie schön, dass ich wieder bei dir sein darf.
Ja, wir haben ja gerade schon festgestellt, dass wir uns noch nie persönlich gesehen haben. Das holen wir nach auf der Buch-Lounge-Party, so nennt man das, richtig?
Ja, genau. Ich bin schon ganz aufgeregt, dann kann ich dich endlich mal drücken.
Ja, das ist, wir haben gerade eben schon, weil es das Ding, wo man sich ja am meisten sozusagen verrechnen kann zwischen live und per Zoom oder digital, ist ja so die Größe, aber das haben wir abgeklärt. Also du weißt, ich bin 1,98 und ich kenne deine Größe.
Ich werde mich also, wenn ich in einer Menschenmasse nach dir Ausschau halte, auf die Zehenspitzen stellen und dann werde ich dich sehen.
Genau, auf die Zehenspitzen einfach nach oben gucken. Genau. ich habe eine Check-in-Frage dabei. Und zwar, die Check-in-Frage habe ich in letzter Zeit öfters, weil ich finde die ganz cool. Und zwar, wenn ich dir einen Gutschein ausstellen könnte, liebe Karin, wovon hättest du gerade am liebsten mehr? Zeit zu arbeiten oder Zeit für Urlaub?
Zeit für Urlaub.
Ja.
Ja, ganz klar. Jetzt im Moment auf jeden Fall Zeit für Urlaub. Ich habe heute Morgen noch gesagt zu einer Freundin, also wenn das Buch draußen ist, ist immer schon schön, wenn sowas mit wenn anfängt. Also wenn das Buch draußen ist, dann trage ich mir, glaube ich, nochmal 3 Wochen Urlaub ein und fahre irgendwo hin.
Ja. Ja. Was ist denn eigentlich, also man denkt ja, okay, du hast ein Buch geschrieben und es ist ja so, du hast das geschrieben, fertig geschrieben vor, keine Ahnung, wahrscheinlich 3 Monaten oder so und dann braucht der Verlag halt erstmal Zeit. Aber in dieser Zeit ist ja für dich nicht Pause, sondern als Autorin bist du ja sozusagen auch mehr oder weniger in der Verantwortung für das Marketing, ne? Also der Verlag ist ja da nicht so der größte Ansprechpartner und sagt so, jetzt machen wir mal hier irgendwie eine TV-Kampagne oder so. Da ist man ja selber für verantwortlich, oder?
Das stimmt, ja. Also meine Learnings sind, dass je weiter das Buch fortgeschritten ist oder wenn es fertig geschrieben ist, habe ich immer das Gefühl, es war jetzt 2-mal so, dann fängt die Arbeit erst richtig an. Weil ich empfinde das Schreiben eigentlich als sehr smoothen Prozess. Das entspannt mich eher und ich empfinde das auch als großen Luxus und als sehr beruhigende Arbeit. Also das ist eher was mich sehr runterbringt. Und wenn das Buch dann auf die Zielgerade geht oder fertig ist, dann habe ich immer das Gefühl, okay, jetzt bin ich die Projektleiterin des nächsten großen Mammutprojektes und dann bist du auf einmal bis zu Marketing-Expertin, Presseagentur, Social-Media-Expert. Du bist irgendwie für alles zuständig, Kommunikationsexpertin und so weiter. Und es geht immer alles irgendwie zu dir. Eventmanagerin bin ich auch noch, klar, mit zwei Book-Release-Partys und so weiter. Und dann habe ich das Gefühl, da geht es dann erst richtig los. Ja, von daher komme ich jetzt auch aus einer recht intensiven Phase.
Das glaube ich sehr. Ich habe damals, als ich mein Buch geschrieben habe, das war sogar mein Pitch an den Verlag, habe ich gesagt, ich sehe es irgendwie als Selbstverständlichkeit an, dass ich das Marketing übernehme. Und ich habe für mich so die Daumenregel, das habe ich mal irgendwo gehört, dass man so viel Zeit, wie man fürs Buch schreiben braucht, sollte man sich auch einplanen für alles andere, was danach kommt. Ne? Also sprich Vermarktung und so einen ganzen Kram.
Da ist sehr viel Wahres dran, stimmt.
Ja, und das ist, also wenn ihr ambitionierte AutorInnen seid, die hier Bücher releasen wollen, dann freut euch darauf. Weil das zum
Blockt
Beispiel,
euch schon mal den Kalender.
Das zum Beispiel macht mir mehr Spaß tatsächlich. Also das Schreiben, ich meine, du schreibst ja super viel auf LinkedIn. Du schreibst jede Woche ein Newsletter. Ich bin der Abonnent, der das immer liest, mit vielen tausend anderen wahrscheinlich. Und bist es ja gewöhnt sozusagen. Also ne, ich kann mir das schon gut vorstellen, dass es dir irgendwie leicht von der Hand geht. Okay.
Das nächste Mal müssen wir also gemeinsam ein Projekt machen. Das heißt, ich schreibe und du gehst in die Vermarktung, habe ich jetzt gerade rausgehört. Ja. Das wäre doch eine Stärkenorientierung.
Count me in. Aber tatsächlich, ich bin gerade in einem Buchprojekt, was sehr am Anfang steht, und da ist die Aufteilung auch in diese Richtung, ne? Also sehr stärkenorientiert.
Sehr cool.
Aber weiter zu dir und der Release-Party, also am 3. In Hamburg und ein paar Tage später in Berlin, oder?
Genau, eine Woche später.
Eine Woche später, genau. Wie aufgeregt bist du?
Auf einer Skala von 1 bis 10 wahrscheinlich eine glatte 18.
Ja, okay. Hast du, du hast ja auch richtig Programm, ne? Also unsere gemeinsame Freundin Jule Jankowski moderiert Hamburg.
Ja, genau.
Mega.
Genau, also sie wird moderieren, da freue ich mich sehr drauf. Wir werden Zeit haben, um miteinander ein bisschen zu sprechen, und da wird es auch darum gehen, was meine persönliche Geschichte auch ist und warum ich mich diesem Thema widme. Und dann freue ich mich auch sehr auf Andreas Plaul und Isabel Gard, die beide auch im Buch, so wie du ja auch, einen wertvollen Beitrag beigesteuert haben und aus ihrer Erfahrung berichtet haben. Und die beiden werden dann auch noch mit uns auf dem Panel sitzen. Und da werden wir ein bisschen in die unterschiedlichen Perspektiven gucken, was ich ganz wertvoll finde. Und danach ist ganz viel Zeit für viel Netzwerken, sich endlich mal treffen. Also ich habe schon von ganz, ganz vielen gehört, die sagen, ach, auf Karins Buchparty werden wir uns dann das erste Mal endlich sehen, so wie du und ich auch. Und einfach das mal so richtig zu feiern, da freue ich mich sehr drauf.
Cool. Dein erstes Buch, Trust Me, war ja ein Riesenerfolg. Da ging es um Vertrauen. Damit hast du irgendwie den Finger in die Wunde gelegt. Also du hast ein Thema gefunden, was bei mir zumindest überhaupt nicht auf dem Schirm war, und ich glaube auch bei vielen anderen. So Vertrauen in der Arbeitswelt. Und das ist richtig eingeschlagen. Im neuen Buch geht es jetzt um psychologische Sicherheit. Kann man sagen, das ist so eine logische Ergänzung oder Fortsetzung von dem ersten Buch?
Es ist keine Fortsetzung. Beide Bücher sind tatsächlich komplett losgelöst voneinander.
Ja.
Und gleichzeitig ist es eine sehr sinnvolle Ergänzung. Wenn auch beides völlig unabhängige Themen voneinander sind, haben die so ein paar Schnittstellen. Das heißt, wenn ich sowieso sage, ich möchte in eine vertrauensvolle Unternehmensführung gehen und in eine vertrauensvolle Mitarbeitendenführung und ich will durch Vertrauen die Potenziale im Team entfalten, dann gehört psychologische Sicherheit total dazu, weil mit Vertrauen allein ist es nicht getan, sondern da gehört schon noch eine ganze Menge mehr zu, um psychologische Sicherheit herzustellen. Und wieder, genauso wie beim ersten Buch, soll es dazu dienen, zum einen unsere Gesundheit bei der Arbeit zu fördern, was im Moment ja dramatisch schlecht ist, wenn man sich die Zahlen anguckt, und damit auch unsere Leistungsfähigkeit und Innovationskraft massiv zu erhöhen. Also das haben beide Themen gemeinsam, und ich würde immer sagen, man braucht beides.
Ja, also ich hätte es jetzt auch im Kopf irgendwie so zusammengepuzzelt, dass Vertrauen sozusagen ein Stück im Puzzle von psychologischer Sicherheit ist. Lass uns da mal irgendwie reingehen. Also wie würdest du psychologische Sicherheit definieren oder beschreiben? Ne? Da gibt es ja auch wahrscheinlich irgendwie mehrere Wahrheiten.
Ja, da gibt es sehr viele Wahrheiten und auch sehr viele Missverständnisse. Ja. Deswegen kann man auch gar nicht oft genug sagen, was ist es und was ist es vor allem auch nicht. Psychologische Sicherheit in meiner Definition, ich habe das versucht, sehr auch mal rauszuziehen und sehr nüchtern zu betrachten, weil es ja oft in diese, durch die Wohlfühlthematik oft in diese Ecke gezogen wird, das ist so Kuschelmanagement, ne? Das kann man machen, wenn alles andere gut ist. Und da würde ich immer sagen, absolut falsch. Das muss man machen, damit es überhaupt gut werden kann. Das ist also die Voraussetzung. Ist nicht das Ergebnis eines guten Teams, sondern die Voraussetzung für ein gutes Team. Und psychologische Sicherheit ist die Sicherheit und Gewissheit, dass ich im Team Risiken eingehen kann und sagen kann, was ich wirklich denke, ohne Angst haben zu müssen, dafür persönlich abgewertet zu werden. Also belächelt zu werden, ausgegrenzt, diskriminiert, beleidigt, beschämt oder in Missgunst zu fallen. Das ist es eigentlich. Amy Edmondson spricht davon, den zwischenmenschlichen Risiken, also die unvermeidlichen zwischenmenschlichen Risiken einzugehen. Sei es so viel wie, du hast einen Prozess aufgesetzt, verfolgst den seit 3 Jahren, das ist dein absolutes Baby, dir bedeutet das total viel und ich habe jetzt aber diese Sicherheit mit dir in unserem Team, dass ich im Teammeeting sage, hey David, der Prozess, also ich habe das Gefühl, der macht so eigentlich keinen Sinn mehr und ich glaube, wir sollten da auf jeden Fall ein paar Änderungen vornehmen, ohne Angst zu haben, dass du mich dafür jetzt ablehnst. Und das ist deshalb so wichtig, weil wir ansonsten Dinge nicht neu machen können, nicht loslassen können und wir uns so sehr anpassen aneinander und an das, was wir glauben, was gern gesehen wird, dass wir im totalen Stillstand landen, wenn wir es nicht machen.
Das also ist aber eher, ne, wenn wir jetzt so eine maßlose Bedürfnispyramide auf die Arbeitswelt übersetzen, eher so ein Grundbedürfnis. Ne? Also es ist eher sowas wie, keine Ahnung, man braucht halt eine Mittagspause, damit man irgendwie essen kann. Man braucht irgendwie, keine Ahnung, Urlaub. Also es ist eigentlich ein Basic und im Grunde, ne, also wenn, also für mich ist das irgendwie selbstverständlich, weil ich, glaube ich, noch nie in einem Team war, oder obwohl, bei der Bundeswehr war das, glaube ich, ein bisschen anders, aber sonst so in der sonstigen Arbeitswelt war das immer irgendwie, dass ich nie in irgendeiner Art und Weise eine Unsicherheit auf einer psychologischen Ebene gefühlt habe. Aber ja, da gehst du ja wahrscheinlich auch in deinem Buch drauf ein, dass es insgesamt gesehen irgendwie ein größeres Phänomen und eine größere Geschichte, als man so irgendwie denkt in unserer Bubble.
Ja, also ich würde sagen, insgesamt hast du da echt Glück gehabt, weil, und das hat vielleicht auch was mit der Zeit zu tun, weil ich würde sagen, jetzt im Moment, in der Zeit, in der wir jetzt gerade arbeiten, mit all den Herausforderungen, das heißt also mit, in den meisten Unternehmen ist jetzt gerade Restrukturierung angesagt, Personalabbau, Budgets sind enger geworden, der Markt hat sich verändert, es läuft nicht mehr so, die Zukunft ist ungewiss, wir sind irgendwie tangiert von unterschiedlichsten Krisen. Und das jetzt inzwischen ja auch schon seit vielen Jahren. Und wie das immer so ist, solche Phasen machen Probleme sichtbar, die sowieso schon da waren, aber nicht so zum Tragen gekommen sind. Ja. Und deswegen könnte man auch sagen, psychologische Sicherheit ist gerade in unsicheren Zeiten und in der Krise genau dann noch wichtiger, weil sie die absolute Basis, genau wie du das sagst, herstellt, um überhaupt handlungsfähig zu sein. Also wenn wir schon in unsicheren Zeiten sind, faktisch unsicher, dann ist die Unsicherheit miteinander sozusagen der Todesstoß, weil wir dann überhaupt nicht mehr handlungsfähig sind. Und ich würde im Moment sagen, dass die meisten Menschen keine psychologische Sicherheit im Arbeitskontext empfinden und haben. Die hatten sie vielleicht vorher schon nicht, aber andere Umstände haben das so ein bisschen ausgeglichen.
Ja, okay, krass. Und wie misst man das?
Also wie misst man also es psychologische gibt Sicherheit? Ja, es gibt Methoden, sie zu messen, von Amy Edmondson auch selbst. Also es gibt da beispielsweise den Psy-Safety-Check. Da gibt es dann so 7 Behauptungen und alle können sich mit Skalenpunkten verorten in diesen Behauptungen. Und gleichzeitig bin ich gar nicht so der Fan davon, es immer zu messen. Wenn ich beispielsweise mit Unternehmen, also klar, in einem großen Unternehmen, wenn du jetzt wirklich eine Erhebung machen willst, dann ist das eine super Vorgehensweise, erstmal zu sagen, man nimmt diesen Psy-Safety-Check beispielsweise, den ich im Buch auch beschreibe, Und da findet man auch diese Aussagen und lässt das mal flächendeckend machen. Und gleichzeitig ist meine Erfahrung mit allen Formen von Umfragen, dass die eben auch nur das zeigen, was A, alle glauben, was man sehen will, weil wenn Angst da ist, dann werde ich das nicht so beantworten, wie ich vielleicht denke, dass es wirklich ist. Oder dann habe ich zwar eine Messung, aber die ist anonym, dann ist auch immer die Frage, ja und jetzt, was mache ich jetzt damit? Ich bin mehr davon überzeugt, dass es hilft, mit den Leuten wirklich in so spürbare Erfahrungen zu gehen. Also das heißt, man kann psychologische Sicherheit noch viel besser spüren als messen. Und ich arbeite beispielsweise, wenn ich direkt mit Teams arbeite, auch mit Führungsteams anfange, dann mit Aufstellungen, weil dann spüren sie auch direkt, wo sie stehen. Und dann ist es nicht nur eine Zahl, okay, die sie ankreuzen müssen.
Wie geht das genau? Also wie kann ich mir das vorstellen, wenn du jetzt irgendwie zu uns in unser Team kommst und das so eine Aufstellungsarbeit machst?
Also was ich ganz gut finde dafür, sind beispielsweise die 4 Stufen psychologischer Sicherheit. Die beschreibe ich auch im Buch von Timothy Clark. Und der sagt ja, dass man ganz gut abgrenzen kann, in welchen Stufen wir psychologische Sicherheit fühlen und erleben. Mhm. Und das ist die Inclusion Safety. Also da geht alles los mit, fühle ich mich überhaupt zugehörig? Darf ich dazugehören? Habe ich eine Stimme? Werde ich gesehen? Mit all meiner Unterschiedlichkeit. Das ist so die erste Stufe. Die zweite Stufe ist die Learner Safety. Also können wir miteinander lernen? Darf ich hier überhaupt unvollkommen sein? Darf ich Fragen stellen, deren Antwort alle kennen? Nur ich nicht. Darf ich Fehler zeigen? Darf ich sagen, dass ich Unterstützung brauche? Die dritte Stufe ist die Contributor Safety, also alles, was so um den eigenen Beitrag sich dreht. Darf ich beitragen? Möchte ich Verantwortung übernehmen oder empfinde ich das als Risiko? Weil es könnte schiefgehen und dann werde ich wieder öffentlich bloßgestellt vielleicht oder verbrannt, wie man das in Konzernen auch gerne leider sagt. Und die vierte Stufe, die absolute Königsdisziplin psychologischer Sicherheit, ist die Challenger Safety. Und da geht es so um dieses, ich hinterfrage den Prozess, ich hinterfrage den Status quo, ich spreche Konflikte an, ich übe Kritik aus und ich spreche meine Zweifel an. Und das trotz aller liebgewonnenen Gewohnheitsrechte. Und da ist auch die Innovationsschwelle, also zwischen dieser dritten und vierten Stufe, erst ab da können wir eigentlich überhaupt innovativ sein. Und das mal genau so auch mit diesen Fragen mit einem Team zu erarbeiten und auch in Beispiele ihrer aktuellen Arbeitsrealität zu gehen. Und wenn Sie das durchdrungen haben, Sie mal zu bitten, sich aufzustellen, wie sicher Sie sich beispielsweise gerade in dieser Gruppe fühlen, in der Sie da so sind. Und das mache ich dann gerne mal am Anfang und gerne am Ende. Und dann siehst du ja sofort innerhalb von 1,5 Tagen auch einen Fortschritt. Und dann überlegen wir, okay, was haben wir jetzt gemacht, um das zu erreichen? Und dann wird psychologische Sicherheit, deren Begriff ich sehr akademisiert finde und die auch für viele sehr theoretisch bleibt, dann wird sie plötzlich sehr machbar, handfest und ich will fast sagen einfach, weil du es an Kleinigkeiten festmachen kannst, wie ein Team dazu kommt, sich beispielsweise sicherer miteinander zu fühlen.
Aber ist es nicht so, dass ein Team, was eine große psychologische Unsicherheit hat, dann in so einem Workshop sich gar nicht öffnen kann? Oder also wie bekommt man das hin? Das frage ich mich gerade. Ne? Also wenn sozusagen ein großer Konflikt besteht oder Dinge unausgesprochen sind oder man genau weiß, okay, wenn ich mich jetzt dahin stelle, dann kriege ich einen auf den Deckel. Ne? Weißt du, wie ich meine?
Ja, absolut. Und ich würde sagen, das ist auch der Unterschied zwischen, wir wollen an psychologischer Sicherheit arbeiten und uns mit dem Thema befassen. Dann würde ich das machen, was ich gerade beschrieben habe, damit sie es so kennenlernen, reinspüren und so weiter. Oder wir kommen eigentlich schon aus der Situation, dass es ein Problem gibt. Also es gibt ein Problem und deswegen bin ich vielleicht auch überhaupt erst ins Spiel gekommen. Dann würde ich ganz anders rangehen. Nämlich dann geht es wirklich auch erstmal um gemeinsame Ursachenforschung. Das heißt, dann arbeiten wir in einer Teamentwicklung. Also ganz anderer Prozess. Und da würde ich auch keine Verortung machen, weil das wäre nochmal Angststarre für alle Beteiligten. Ja. Sondern da geht es eher so darum, erstmal wieder in Berührung miteinander zu kommen und dann mit meiner Moderation in einem geschützten Raum, also ich bin dann die, die den geschützten Raum herstellt, soweit das geht, erstmal auf Ursachenforschung zu gehen, sodass die Dinge, die dazu führen, dass Menschen Angst haben in diesem Team, dass die aussprechbar werden und besprechbar werden und erst dann können wir auch damit arbeiten. Das wäre dann wieder eine andere Logik, aber nochmal zu der Frage, was ist denn dann psychologische Sicherheit? Das ist vielleicht wichtig. Es am Ende ist das Ergebnis psychologischer Sicherheit immer der gemeinsame Umgang mit psychologischer Unsicherheit. Also wenn wir es schaffen, gemeinsam unsere Unsicherheit zu organisieren, alles anzusprechen, was uns beschäftigt, Störungen zuzulassen und die miteinander zu meistern, dann kann man sagen, ist das eigentlich das Ergebnis einer psychologischen Sicherheit.
Okay, verstehe. Verstehe. Und was du genau sozusagen, was das Richtige ist, das findet man in der Auftragsklärung raus. So.
Ja, also vielleicht ist das auch der Grund, warum ich ein Buch dazu geschrieben habe, weil es so viel gibt. Es gibt so viele unterschiedliche Beispiele und jedes Unternehmen ist so anders und jede Person ist so anders. Und das führt dazu, dass psychologische Sicherheit beziehungsweise diese zwischenmenschliche Angst sich auf unglaublich unterschiedlichen Wegen zeigt. Mhm. Und das Buch ist wirklich voll von Beispielen. Also da berichte ich tatsächlich aus vielen Jahren Begleitung und vor allem Beobachtung und erzähle diese Beispiele auch, weil man im ersten Moment fast nie denken würde, dass es eine Frage von Angst untereinander ist. Und dann ist es aber doch irgendwie so. Also beispielsweise erzähle ich auch von einem Team, das irgendwie gar nicht klar hatte, was so gegenseitige Erwartungen sind. Und da könnte man jetzt denken, ja, hey, erklärt man die Erwartungen und dann ist gut. Aber das war gar nicht das, also das war gar nicht der Kern der Sache, sondern das führte dazu, dass sie total unsicher waren, weil sie ja, du bewegst dich ja im Nebel, wenn du nicht weißt, was hier eigentlich wer von mir erwartet.
Ja.
Und wie wichtig das also auch ist, in solchen Bereichen mal zu gucken. Also Klarheit beispielsweise ist eine absolute Voraussetzung für so eine Sicherheit miteinander. Aber das haben viele gar nicht auf dem Schirm. Und Klarheit ist ja schon mal das Gegenteil von jeglicher Kuschelkurs beispielsweise. Mhm. Sondern da geht es halt wirklich um, was vereinbaren wir hier eigentlich? Also harte, messbare Faktoren, könnten wir sagen, sind eigentlich schon die Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt weiß, auf welchem Gebiet bewege ich mich und dass ich irgendwie eine Sicherheit entwickeln kann, niemandem in die Parade zu fahren.
Wir haben bei uns, bei Hello Agile, einen Wert, der nennt sich Radical Candor. Dazu gibt es ja auch irgendwie ein Buch. Ne? Es geht im Grunde um radikale Offenheit. In der Sache, bei gleichzeitiger persönlicher Empathie. So. Und ich merke, dass es uns in unserer Kultur unheimlich schwerfällt, das wirklich zu leben. Also wirklich sehr klar im Feedback zu sein, in der Sache und sehr, sehr direkt und offen, weil wir gleichzeitig irgendwie auch ein freundschaftliches Miteinander, auch eine gewisse Harmonie bestreben, würde ich sagen, haben. Ne? Besonders ich lebe das Ganze vor, ich bin sehr harmoniebewusst und meide Konfrontation. Und ich glaube, also grundsätzlich leben wir eine psychologische Sicherheit, aber ich glaube, dass es irgendwie, dass wir noch eine Stufe höher kommen würden, wenn wir irgendwie Radical Candor auch leben würden. Hat das überhaupt die Feedback-Kultur mit psychologischer Sicherheit zu tun? Wahrscheinlich schon, oder?
Absolut. Also wenn man Radical Candor von Kim Scott so leben wollen würde, wie sie gemeint ist, dann wäre psychologische Sicherheit die Voraussetzung dafür.
Ja.
Und ich finde das erstmal eine super Beobachtung, dass du sagst, wir tun das und gleichzeitig stehen wir aber auch noch ein bisschen auf der Handbremse, weil wenn es dann richtig ungemütlich wird, dann sind wir wahrscheinlich doch, verpacken wir das doch sehr nett.
Ja.
Und dieses dann in letzter Instanz es doch sehr nett verpacken, ist ja auch wieder ein Akt der zum einen Vorsicht und auch ein Akt der Kontrolle, weil wir doch immer noch ein bisschen kontrollieren wollen, wie unser Gegenüber reagiert, damit es vielleicht nicht zu heftig wird. Also da gehen wir ja schon wieder in eine Vorwegnahme und Vermeidung der Gefühle, die das Gegenüber vielleicht haben könnte. Und das ist dann wahrscheinlich, genau wie du sagst, noch eine Entwicklungsstufe in der psychologischen Sicherheit, die ihr nehmen könntet. Und die Frage, was ihr befürchtet in dem Moment, in dem ihr anfangt zu verpacken und eher euch für die Harmonie zu entscheiden. Das finde ich auch schön, dass du das ansprichst, weil dieses Muster erlebe ich auch mit am häufigsten. Deswegen glaube ich auch, dass psychologische Sicherheit so oft mit Harmonie gleichgetan wird. Und eigentlich ist psychologische Sicherheit das Gegenteil von einem sehr harmonischen Umfeld, sondern es ist eigentlich ein sehr konstruktiv-konfrontatives, aber menschliches Umfeld. Also da kannst du wirklich im besten Wissen und Gewissen konstruktiv um die Sache streiten und danach dann Kaffee trinken und es ist alles gut, weil du das nicht auf der Beziehungsebene austrägst. Und sobald wir aber in Harmonie gehen, bewegen wir uns wieder auf der Beziehungsebene. Das heißt, wir haben die Sache der Beziehung zu Liebe abgeschliffen, ja, damit wir uns nicht an den Ecken und Kanten verletzen. Und da heißt es ja dann doch irgendwie, dass eine Angst da ist, dass die Beziehung nicht tragfähig genug dafür ist, die Sache voll auszutragen. Ja. Kim Scott, vielleicht noch als Ergänzung, Kim Scott redet ja auch von ruinöser Empathie. Und das finde ich auch so schön, weil das erlebe ich im Moment ganz viel in Kontexten, wo auch Personal abgebaut wird und wo man wirklich nicht weiß, was passiert eigentlich, wenn ich hier in Missgunst falle. Und ruinöse Empathie ist ja so ein bisschen dieses, ich bin so nett zu dir. Also ich habe eigentlich eine total unangenehme Botschaft, weil ich weiß nicht, du hast eine Eigenschaft, die mich im Verhalten total nervt und ich kann es dir aber einfach nicht sagen, weil ich befürchte, dass du ganz furchtbar reagieren wirst. Und ruinöse Empathie heißt dann, ich bin einfach so nett zu dir und so zuvorkommt und lobe dich am Ende vielleicht sogar noch für genau das, was ich furchtbar finde, damit es bloß nicht zwischen uns knallt. Das ist dann eine Kompensation meinerseits. Du denkst die ganze Zeit, alles ist super, merkst aber irgendwie trotzdem, ein bisschen Spannung ist da, aber du weißt nicht warum. Und wir beide werden das nie austragen können und haben nie die Möglichkeit, an unserer Beziehung zu arbeiten.
Ja, du hältst mir da so einen kleinen Spiegel gerade vor. Also ich erkenne mich da tatsächlich in manchen Joe Fixes und so Feedback-Gesprächen in Anführungszeichen wieder, ne? Dass ich irgendwie versuche, etwas wirklich eher Kritisches nett rüberzubringen. Ne? Und, ja. Und dann auch teilweise so ein bisschen, ja, also ich hätte mich da ja auch anders verhalten können und so, ne? Also die Schuld ein bisschen zu mir zu holen. Also das ist definitiv eine Schwäche, die mir sehr bewusst ist und wo es aber irgendwie auch mir schwerfällt, dran zu arbeiten. Wobei unter uns, wir sind ja drei Gründer und wir diskutieren wirklich hart und da wird's ja. Auch, da geht's zur Sache. Und dann ja. Sagen wir, okay, jetzt gehen wir erstmal Mittagessen und beim Mittagessen, ja, und sonst, ja, alles gut und so.
Ja, genau.
Also das ist wirklich, also da können wir das sehr, sehr gut, auch wenn das halt wirklich teilweise hart ist und wehtut, so, ne? Aber das ist ja dieses konstruktive Kritik, oder?
Konstruktives Streiten, ja, genau. Ja, genau, exakt, also ne? dann habt ihr wahrscheinlich eher so eine Art von Challenger-Safety. Und was du gerade gesagt hast, ich neige dann auch dazu mal zu sagen, hey, da hätte ich mich auch anders verhalten können oder so. Das finde ich ist eher wieder eine Stärke, die auch psychologische Sicherheit festigt. Wenn du auch als Führungskraft in dem Kontext sagst, auch ich hätte das anders machen können, dann ist das eher sehr förderlich. Gar nicht für die Schuldfrage, darum geht es gar nicht, sondern eher um anderen zu suggerieren, boah, guck mal, wir können das hier. Es ist okay, nicht perfekt zu sein. Ja. Und es ist okay, auch mal zu sagen, hey, das habe ich falsch gemacht. Das wiederum fördert psychologische Sicherheit. Aber beispielsweise dieses Abmindern von, ich will dir jetzt sagen, dass du in der Präsentation nicht gut auf den Punkt gekommen bist. Aber stattdessen sage ich, hey, ja, also deine Präsentation war richtig super und es hat mir wie immer richtig gut gefallen. Ja, genau. Also was hast du denn so für ein Gefühl? Und dann hoffe ich, dass du das vielleicht von dir aus ansprichst. Das kommt dann aber nicht. Und dann sage ich am Ende so, vielleicht hättest du ja den Satz noch ergänzen können. Dann wäre es vielleicht noch ein bisschen klarer geworden. Aber eigentlich gehe ich jetzt raus und denke, ich habe einen super Job gemacht und mir ist nicht klar, dass ich nie zum Punkt komme, weil du die Botschaft am Ende so verwässert hast, dass ich sie gar nicht richtig verstanden habe.
Ja, ich kenne das sehr gut. Ich finde, das ist auch ehrlich gesagt schwierig, weil würde ich alles sagen, was ich nicht gut finde, dann würde das ins Mikromanagement gehen. Also ich glaube, da sozusagen die Mitte zu finden, die gesunde Mitte, ist hartes Training. So, ne?
Absolut.
Ich glaube, es ist sehr wert, daran zu arbeiten. Und ich merke, wenn ich daran arbeite und dass das irgendwie besser wird, so und dass davon alle partizipieren. Aber es ist schon ein Stück Arbeit so.
Absolut. Und immer wieder. Es hört ja auch nicht auf. Und das finde ich ganz wichtig, was du sagst, weil es gibt einfach Dinge, die müssen wir besprechen. Und dann gibt es Dinge, da gehört auch Akzeptanz dazu, dass andere es einfach anders machen. Das ist dann genauso okay. Also anders sollte nicht die Bemessungsgrundlage sein, um dann immer nachzujustieren, sondern tatsächlich eher, was ist euer Leistungsanspruch?
Du sprichst ja auch viel in deinem Buch oder in dem, was ich jetzt bisher davon gesehen habe, über Mut. Mut zur Veränderung, Mut für unbequem Klartext. Und das ist genau das, worüber wir gerade sprechen, richtig?
Genau. Wenn wir ein psychologisch sicheres Umfeld schaffen, das ist kein Selbstzweck. Das machen wir nicht einfach, weil das jetzt angesagt ist, sondern wir wissen schon lange, seit vielen, vielen Jahren auch mehrfach wissenschaftlich nachgewiesen, dass es, wie gesagt, die Grundlage ist für Gesundheit und Leistung. Und wenn wir jetzt psychologisch sicher sind, dann ist das Resultat daraus Mut. Das heißt, ich habe so viel Sicherheit als Ressource, dass ich aufgrund dieser Ressource, dass die Wahrscheinlichkeit sich erhöht, dass ich so mutig bin, dir zu sagen, was ich wirklich denke. Mhm. Und das ermöglicht uns gemeinsam mit der Realität zu arbeiten, statt gegen sie, weil ich spiele dir nicht irgendwas vor und wir laufen in die falsche Richtung, weil ich mich aber nicht traue, sondern wir können sehr gut mit dem arbeiten, was wirklich da ist. Und mir wird dann oft gesagt, aber wenn ich mich sicher fühle, dann brauche ich ja keinen Mut mehr. Mhm. Und das stimmt eben nicht. Das würde nämlich bedeuten, damit wird psychologische Sicherheit auch oft verwechselt, das würde bedeuten, wenn wir so sicher sind, dann ist nichts mehr unangenehm. Also psychologische Sicherheit bedeutet nicht, dass Fehler nicht mehr unangenehm sind oder der Konflikt mit dir mir nichts mehr zu schaffen macht. Es sind trotzdem unangenehme Gefühle und um die anzusprechen, muss ich trotzdem Mut zusammennehmen. Aber das wird deutlich wahrscheinlicher, dass ich das tue, wenn ich die Ressource der Sicherheit mit dir habe, dass ich einfach weiß, wir schaffen das, ohne dass du mich ablehnst. Deswegen finde ich das gut, das auseinanderzuhalten und habe auch ganz mit Absicht in dem Buch beides als sich gegenseitig bedingend zusammengebracht, weil der Mut ist gerade in so vieler Munde. Wir sagen ja, wir müssen mutiger werden und innovativer und mehr ausprobieren und mehr loslassen und so richtig, aber wo der Mut herkommen soll, das besprechen wir nicht. Das heißt, wenn wir dann einfach nur sagen, jetzt sei mutig und komm aus deiner Komfortzone raus, ohne dass wir auch Ressourcen dafür schaffen, dann bringen wir die Menschen in noch viel mehr und auch die Systeme noch viel mehr in die Überforderung, weil wo soll denn das herkommen? Und deswegen ist psychologische Sicherheit gerade jetzt auch so relevant, weil wir erstmal die Ressourcen brauchen, um das auch gut hinzubekommen.
Ja, okay, verstehe. Würdest du sagen, dass das Thema psychologische Sicherheit so einen Branchenfokus hat oder das habe ich irgendwie bei agilem Arbeiten und so bemerkt, ne? Da kommt erst die eine Branche, dann die nächste, dann die nächste, dann die nächste, so bis wir dann irgendwann bei der Verwaltung sind, die oft tatsächlich als letztes kommt, weil es da halt System gegeben einfach ein bisschen länger dauert und sowas wie Handwerk würde ich sagen, da dauert das sehr lange, beziehungsweise kommt nie. Ist es bei dem Thema psychologische Sicherheit auch so, dass du sowas beobachtest?
Also, wenn wir davon sprechen, ob die Erkenntnis in der Branche selbst kommt, hey, das brauchen wir, dann würde ich sagen, gibt es das? Dann würde ich sagen, ja. Da haben wir wahrscheinlich wie mit vielen Dingen oft so in den wissensarbeitenden Bereichen wahrscheinlich immer eine frühere Entwicklung. So ist es auch mit New Work oder agilem Arbeiten. Wobei das ja ursprünglich agiles Arbeiten eigentlich aus der Produktion kommt, aber es hat sich dann eben sehr in der Wissensarbeit verbreitet, ne? Also der Kult kam dann ja eher über die wissensarbeitenden Bereiche. Wenn wir aber davon sprechen, wo es gebraucht wird, dann würde ich sagen, gibt es da gar keine Unterschiede, sondern überall da, wo Menschen zusammen sind und auch noch miteinander was schaffen wollen und müssen, ist es gleichermaßen gefragt. Übrigens auch schon in der Familie. Also psychologische Sicherheit spielt nicht nur im Arbeitskontext eine Rolle, sondern auch in jeder anderen Situation, wo wir unter Menschen sind, können wir ja mal beobachten, ob wir uns gerade sicher fühlen und ob wir das sagen, was wir wirklich denken. Oder das, was wir glauben, was die Person von uns hören will und warum eigentlich. Diese Fragen sind immer hilfreich.
Siehst du da bei dem ganzen Themenverbund irgendwie auch das Thema KI? Oder beziehungsweise, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da KI eine große Rolle spielen wird, ne? Also sowohl, dass wir durch den Einsatz von KI vielleicht weniger Interaktion haben werden in Zukunft, als auch, dass jeder und jede einen persönlichen Taschencoach hat mit KI und halt Themen besprechen kann.
Ja.
Wie ist da dein Take zu?
finde ich mega relevant. Also ich habe ich beobachte zum einen, dass KI erstmal eine große Gefahr mit sich bringt und ich bin totaler Fan von KI, aber ich beleuchte das eben auch immer beides und sie bringt die riesige Gefahr mit sich, dass wir noch weniger kritisches Denken und ausüben. Also weil KI einfach prädestiniert ist, Gen AI ist prädestiniert dafür, uns nach dem Mund zu reden, wenn wir da in so eine Schleife kommen und das nicht merken. Damit wäre das dann eine Unterstützung des Gegenteils psychologischer Sicherheit, ja. Weil wir merken ja, ob wir psychologisch sicher sind, wenn kritisches Denken auch ausgeübt wird. Das heißt, man könnte jetzt sagen, in der Zusammenarbeit mit KI brauchen wir noch mehr kritisches Denken, um die Sicherheit im Team zu geben, dass auch solche Ergebnisse, die generiert worden sind, hinterfragt werden dürfen und sogar müssen, egal wie gut sie aussehen. Und gleichzeitig habe ich in meinem Buch beispielsweise auch aufgeschrieben, wie KI auch dazu helfen kann, psychologische Sicherheit zu fördern im Team. Weil du hast es gerade schon gesagt, jeder hat einen Taschencoach in der Hosentasche. Wir können als Team und auch in der Führung auch wunderbar, wenn ich mir vielleicht gerade keine Beratung leisten kann oder keinen Coach irgendwie reinholen kann, was ja auch im Moment die Realität vieler ist, dann auch kleine Situationen mit der KI mal durchsprechen und mit einem guten Prompt mal analysieren, hey, wo übersehe ich vielleicht gerade was? Wo sind vielleicht Ursachen in diesem Setting dafür, dass die Menschen an der Stelle nicht den Mund aufgemacht haben? Wie kann ich damit umgehen? Das heißt, ich kann das natürlich auch super als Sparring nutzen, um wieder handlungsfähig zu werden, darum geht's ja, und zu gucken, okay, keiner traut sich den Mund aufzumachen, woran liegt das und wie kann ich das jetzt ändern? Von daher haben wir auch wie immer Vor- und Nachteile und KI ist letztendlich ein Werkzeug und unsere Art der Nutzung entscheidet über den Nutzen.
Ja, absolut, wie bei allen anderen Anwendungen rund um KI auch, ne? Shit in, shit out.
Ja, genau. Ja.
Ich habe gerade noch mich was anderes gefragt, und zwar hätte ich jetzt irgendwie die Vermutung, dass in sehr homogenen Teams psychologische Sicherheit weniger ein Thema ist als in sehr diversen Teams. Vielleicht um ein bisschen weiter auszuholen, also ich bringe jetzt wieder das Beispiel bei uns, weil ich hier halt irgendwie meine Tage verbringe als Geschäftsführer.
Das ist halt deine Realität, genau.
Und wir haben von Anfang an gesagt, wir drei Gründer, dass wir Leute einstellen, die sehr, sehr ähnlich sind zu dem, wie wir handeln, denken, agieren, weil wir dadurch das Risiko vermindern, dass sich die Unternehmenskultur irgendwie in eine Richtung entwickelt, die nicht unsere ist. So. Und das hat sich so ein bisschen eingeschliffen und jetzt sind wir halt ein Team, was sehr wenig divers ist. Also nicht geschlechtermäßig, so, ne, wir sind da sehr ungleich verteilt in Richtung Frauen. Also wir haben viel mehr Frauen bei uns als Männer. Aber ansonsten, 90% irgendwie sehr ähnlicher kultureller Hintergrund. So. Und das führt natürlich dazu, dass man weniger Reibung hat, mehr Konsens hat, Dinge gleich sieht, über die gleichen Themen redet, über dieselben Themen sich aufregt. So. Und wenn ich jetzt ein diverses Team habe, dann weiß ich um die vielen Vorteile, dass das sehr viel mehr Perspektive reinbringt, Raum für Innovation vielleicht auch durch unterschiedliches Denken, aber gleichzeitig natürlich auch den Trade-off mit sich bringt, dass man halt Reibung hat, ne? Und dass man halt den einen oder die andere nicht leiden kann. So. Und das ist ja wahrscheinlich ein sehr großer Einflussfaktor von psychologischer Sicherheit, oder?
Jetzt muss ich, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen.
Ja, bitte. Ich habe auch weiter ausgeholt. Let's go.
Mega Frage. Ja, ich find die Frage richtig gut. Also auf den ersten Blick wäre es genauso, wie du sagst. Und auf den zweiten Blick, und das ist ja immer das Spannende, und auf den zweiten Blick nicht. Auf den zweiten Blick lohnt es sich gerade bei diesen Themen zwischenmenschlicher Angst immer nochmal auch da kritisch zu hinterfragen. Und das Erste, was mir durch den Kopf gegangen ist, als du das erzählt hast, war, ist es wirklich so, dass ihr so homogen seid oder ist das eben die, ich in Anführungsstrichen auch, Erziehung beziehungsweise Sozialisation bei euch, die das jetzt auch verstärkt? Das heißt, die interessante Frage wäre, ist es wirklich so, dass ihr keine Streitpunkte habt oder wenig unterschiedlicher Meinung seid? Oder ist es die Sogwirkung und die Gruppenwirkung, dass man auch keine andere Meinung hat? Und das ist ja der super spannende Unterschied. Und in solchen Kontexten lohnt es sich dann mit kleinen strukturellen Veränderungen, also verändere die Verhältnisse, dann verändert sich auch das Verhalten, mit kleinen strukturellen Veränderungen mal zu gucken, wie können wir kritischer werden, um da langsam wieder reinzukommen. Weil ich mir, das ist ja auch so dieses, der Inbegriff eines Safe Spaces wird ja auch oft missverstanden. Darüber schreibe ich im Buch ja auch, dass ein Safe Space plötzlich für viele, gerade jetzt in sehr gespaltenen gesellschaftlichen Zeiten, zu einer Gruppe von Menschen wird, die gleichgesinnt ist und die gleiche Meinung, Erfahrung teilen und wo ich mich nicht erklären muss. Und das ist aber kein Safe Space, das ist eine Bubble. Und die Gefahr ist dann immer, dass die Disruption und die Störung fehlt. Und wir erstarren so in unserem Meinungsbild und wir sind auch dann nicht mehr in der Lage, wie mit einem Immunsystem, wenn da die Viren oder Bakterien fehlen, dann ist das Immunsystem auch irgendwann nicht mehr in der Lage, überhaupt noch damit umzugehen. Und so ist es auch mit Unternehmen, wenn ich nicht immer auch eine Störung habe, wenn ich nichts habe, was uns mal durchdisruptiert, dann werden wir unfähig, überhaupt damit umzugehen. Da gibt es auch ein paar Dinge im Buch, die helfen, wenn wir feststellen, dass sowas passiert, dann in eine Strukturveränderung zu kommen oder in andere Prozesse, die uns helfen, ein bisschen kritischer mit Absicht zu werden, um mal zu gucken, sind da nicht doch auch Gedanken, die da sind, bei aller Gleichheit, aber die nicht ausgesprochen werden, um keine Unterschiedlichkeit zuzulassen.
Okay, ja, ich verstehe die Perspektive. Macht was auf jeden Fall.
Ja, cool.
Wie siehst du das Thema Mental Health im Zusammenhang mit psychologischer Sicherheit und jetzt gerade irgendwie die Zukunftsaussicht? Ne? Weil ich glaube, allen ist klar, dass das Thema Mental Health irgendwie über die letzten Jahre ein Thema geworden ist, was mehr in den Fokus rückt, was mehr Leute betrifft und ja, was sich verschlechtert, so, ne, aufgrund unserer Rahmenbedingungen. Wie glaubst du, wird das in Zukunft aussehen, so in 5 oder 10 Jahren? Verschlechtert sich das weiter? Verbessert sich das durch Arbeiten wie deine mit dem Buch, da irgendwie aufmerksam drauf zu machen, Veränderungen zu stiften?
Also ich glaube, dass das Thema immer noch massiv unterschätzt wird. Ich glaube, dass das nicht wahr, dass viele es nicht wahrhaben wollen, gerade in der Unternehmensführung, welche Verantwortung sie haben. Für gesunde Rahmenbedingungen, auch hier wieder. Also wir können ja nicht die Verantwortung übernehmen dafür, dass Menschen an ihren Themen arbeiten, aber wir können Rahmenbedingungen herstellen, die zumindest dazu führen, dass es die Menschen nicht krank machen. Und ich würde sagen, wenn wir so weitermachen wie jetzt, dann wird es sehr viel schlimmer. Dann hat es gerade erst begonnen. Und wir haben jetzt im Moment ja schon, also 2/3 der arbeitenden Bevölkerung sagen ja jetzt schon, dass sie sich akut überfordert und erschöpft fühlen. Und ich glaube, wir haben im Moment so 13 Millionen Burnout-Fälle in Deutschland. Das wird sich massiv verschlimmern. Weißt du, auch durch diese, wenn jetzt ich auf diese Teilzeitthematik jetzt auch gucke, die jetzt gerade vor ein paar Tagen hochkam, die Politik tut da natürlich auch vieles dazu, dass sie die Themen nicht anspricht, die vielleicht genau da reingehen, so in wie gesund sind denn eigentlich unsere Rahmenbedingungen bei der Arbeit, was haben wir eigentlich für Systeme geschaffen, was haben wir für Anreize geschaffen, sondern sie diskutiert eigentlich immer nur auf der Ebene von Quantität. Also Stunden, 4-Tage-Woche, 5-Tage-Woche war dann, jetzt ist irgendwie Teilzeit, ja, nein, sollen wir was verbieten oder nicht? Und das zeigt ja, dass wir die Problematik wahrscheinlich noch nicht vollumfänglich durchdrungen haben, dass es nicht um Quantität geht, sondern um die Art, wie wir arbeiten. So. Und das ist eigentlich erstaunlich, weil wir das ja schon seit sehr, sehr vielen Jahren und Jahrzehnten adressieren, über ganz viele unterschiedliche Wege. Ja. Auch New Work hat das ja jahrelang adressiert, dieses Thema massiv, aber es wird nicht gehört. Wenn wir jetzt was verändern würden, dann glaube ich, dann kann das sehr, sehr viel besser werden, wenn wir Dinge verändern. Wenn wir Rahmenbedingungen herstellen, in denen Menschen beispielsweise allein schon keine Angst haben müssen täglich bei der Arbeit und ihnen nicht schon Sonntagabend schlecht ist, weil sie wissen, dass die Woche jetzt wieder von vorne losgeht, das wäre schon ein massiv positiver Impact auf unsere Gesundheit und damit auch auf unsere Wirtschaftskraft.
Ja, ich unterschreibe das auch. Und ich bin also Optimist, aber frage mich, was dazu führen sollte, dass sich irgendwie Dinge zum Besseren ändern, gerade mit dem auch gesamtglobalen Vibe-Shift irgendwie.
Ja.
Ja, ich bin gespannt. Also wir beide arbeiten auf jeden Fall dran und noch ganz, ganz viele andere, dass sich da was ändert. Chaka. Ein leises Chaka.
Wir schaffen das.
Hey, nochmal Richtung Finale unseres Gesprächs. Du hast jetzt dein zweites Buch geschrieben. Welches Buch liegt denn gerade bei dir auf dem Nachttisch oder dort, wo du liest? Was liest du gerade?
Ich lese eigentlich immer mehrere Bücher gleichzeitig.
Klassiker.
Ich lese mehrere Bücher gleichzeitig und ich muss mir jetzt mal kurz überlegen, was hatte ich denn als letztes Buch in der Hand? Ich glaube tatsächlich, das war nochmal Schnelles Denken, Langsames Denken von Daniel Kahneman. Ja, Klassiker inzwischen, ja, genau. Aber das ist ja so ein Buch, also abgesehen davon, dass es voll der dicke Schinken ist, ist es auch so ein Buch, das einfach total dazu einlädt, nochmal zu überlegen, ah, warte mal, da stand doch was drin bei ihm. Warte mal, das hat er beschrieben, diese kognitive Verzerrung, wie war die noch gleich? Und da gucke ich unheimlich gerne rein, weil ich ja auch viele Phänomene im Arbeitsalltag erlebe und immer versuche, einen Bezug herzustellen.
Ja.
Zu diesen beispielsweise kognitiven Verzerrungen, damit sie nochmal wieder anfassbarer und erklärbarer werden. Von daher mag ich dieses Buch unheimlich gern.
Und sag mal ehrlich, wir sind unter uns, wie viele Ideen hast du schon für das dritte Buch? Oder ist da gar nichts?
Es ist ganz erstaunlich bei mir. Also ich kenne auch wirklich viele Menschen, die schon während sie das zweite oder dritte Buch schreiben, immer schon beim nächsten sind. Bei mir ist das komplette Gegenteil. Als ich Trust Me fertig geschrieben habe, habe ich gedacht, so, fertig. Das war's. Mehr weiß ich auch nicht. Also da ist alles drin, was ich weiß. Ich bin leer.
Ja.
Und ich hätte nie gedacht, dass ich plötzlich so, dass es so aus mir raussprudelt für ein zweites Buch. Das hat mich, glaube ich, am meisten überrascht.
Hm.
Deswegen hatte ich auch lange gar nicht vor, ein zweites zu schreiben. Das kam dann irgendwann und dann war es soweit. Und jetzt fühle ich mich ähnlich. Also ich habe so das Gefühl, meine ganzen Emotionen, alles, was ich weiß, sind in diesem Buch und ich bin so voll in diesem Buch und liebe das ganz doll, was daraus entstanden ist und habe das Gefühl, ja, alles da. Also mehr weiß ich nicht. Ich bin fertig. Ich bin leer. Okay. Mal gucken, wie es in 2 Jahren aussieht.
Ja, ich sehe schon, wir sitzen wieder hier oder vielleicht dann persönlich in Hamburg mal und nehmen den nächsten Podcast auf. Ich bin sehr gespannt und wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem jetzigen Buch.
Dankeschön.
Meine Damen und Herren, kaufen Sie dieses Buch. Feel Safe, Be Brave von Karin Lausch. Eine letzte Frage habe ich noch, Karin. Und die hast du mir vor 2 Jahren auch schon mal beantwortet. Ich weiß nicht mehr die Antwort, du wahrscheinlich auch nicht. Aber wie sieht es jetzt aus? Glaubst du an eine Welt, in der jeder gern zur Arbeit geht?
Ja, du hast es gerade so schön gesagt. Du bist Optimist. Ich versuche immer optimistisch zu sein. Und von daher kann ich nur Ja sagen. Definitiv. Und das muss auch das Ziel sein.
Sehr schön. Das ist doch ein schöner Abschluss nach der kurzen Dystopie vor ein paar Minuten. Es hat mich sehr gefreut, dass wir wieder das Vergnügen hatten, miteinander zu sprechen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich, dass wir uns sehen in Hamburg bei der Buch-Release-Party. Wünsche dir, wie gesagt, viel Erfolg mit dem Buch. Und ja, dann bis bald.
Bis bald und vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ciao, ciao.